Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Seit Samstag bombardieren Israel und die USA Ziele im Iran. Inzwischen haben sie die Spitze der Islamischen Republik teilweise getötet. Darunter den obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei. Der Iran reagiert mit Angriffen auf zahlreiche Länder in der Region und es droht das, was man einen Flächenbrand nennt. Was das alles bedeutet, darum geht es heute im Bundestalk, dem politischen Podcast der TAZ. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der TAZ und mit mir sind hier
Bernd Pickert, nach einer Auszeit wieder da in der Auslandsredaktion, dort zuständig für die USA.
Daniela Superi, freie Journalistin.
Genau, und TAZ-Autorin.
Und TAZ-Autorin,
genau.
Und Kolumnistin.
Ja, und?
Ja, Kadim El-Gohari, TAZ-Autor seit 35 Jahren und Korrespondent für die arabische Welt, für die TAZ.
Genau, und Karim ist uns aus Kairo zugeschaltet. Was noch gesagt werden muss, ist, dass wir am Mittwoch Nachmittag aufnehmen, weil das ja eine extrem schnelllebige Zeit ist und man nicht so richtig weiß, was alles passiert, während wir hier sitzen. Vielleicht können wir damit anfangen, dass ihr ein bisschen eure persönlichen Eindrücke schildert. Daniela, du hast ja viele Kontakte in den Iran, hast da Familie, Freunde, kennst viele Aktivistinnen. Was weißt du über die Lage und die Stimmung vor Ort?
Ja, es ist alles sehr unübersichtlich. Dadurch, dass das Internet auch direkt am ersten Kriegstag wieder blockiert worden ist, weitestgehend auch internationale Anrufe sind nicht möglich. Übers Festnetz gelingt es manchen, ab und an mal ins Ausland anzurufen und andersrum aber nicht. Das heißt, ich warte immer darauf, bis Menschen aus dem Land es schaffen, sich kurz zu melden. Das sind dann Verbindungen, die immer nur so sehr, sehr, sehr kurz sind. Ja, und was wir da hören, sind ganz viele gemischte Gefühle. Also auf der einen Seite war am Wochenende natürlich die Freude unfassbar groß, dass Khamenei getötet worden ist. Der Mann war für Massenmorde verantwortlich, nicht nur im Iran und auch nicht nur im Januar, sondern in den vergangenen Jahrzehnten und aber halt auch in der Region. Also wir haben ja beispielsweise auch in Syrien gesehen, wie Menschen gefeiert haben auf den Straßen, dass Khamenei getötet wurde. Die dürfen nicht vergessen, die vielen Massaker, die das Regime auch in Syrien verübt hat, mit Assad zusammen. Und da also eben die Genugtuung und die Hoffnung, dass es jetzt bald zu einem Ende des Regimes kommt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich halt auch unfassbar große Angst. Da ist es Krieg. Und im Gegensatz zu anderen Staaten, muss man sich das im Iran vorstellen, gibt es keine Schutzbunker beispielsweise oder Alarmsysteme oder Sirenen, die vor Bomben warnen. Aus Israel kennen wir das ja, diese App, wo dann so ein Alarm dann kommt, wo die Menschen wissen, okay, ich habe jetzt noch Zeit, mir einen Schutzbunker zu suchen. Statt so einer App gibt es von den Geheimdiensten Warnungen aufs Handy, dass man sich nicht gegen das Regime äußern darf.
Karim, was hörst du aus dem Iran?
Ja, also zum einen mal, ich habe sehr, sehr große Sympathien mit dieser Protestbewegung im Iran. Große Sympathien, weil ich natürlich ähnliche Protestbewegungen auch 2011 natürlich in der arabischen Welt erlebt habe, sowohl in Ägypten als auch in Libyen, in Tunesien und in anderen Ländern. Als dann dieser Krieg losging, hatte ich irgendwie relativ viele Déjà-vu-Erlebnisse mit dem Irakkrieg vor 20 Jahren, über 20 Jahren, über den ich ja auch berichtet habe, wo ich irgendwie dann oft das Gefühl habe, okay, das ist wieder einmal ein weiterer Versuch von außen mit zwei sehr starken, übermächtigen Militärmächten, nämlich USA und Israel, Kräfteverhältnisse in einem anderen Land in ihrem Sinne eben zu verändern. Und alle diese Experimente, die ich da erlebt habe in den letzten 35 Jahren, wo ich hier gearbeitet habe, wo das eben versucht wurde, sind eigentlich in die Hose gegangen. Also wenn ich mir überlege, damals...
Lass uns da später nochmal drauf kommen. Aber sag mal, welche Infos kriegst du aus dem Iran? Wie funktioniert das? Was hörst du?
Ich bin nicht jemand, der sozusagen Infos aus dem Iran bekommt, so wie Daniela, sondern ich versuche irgendwie so die Situation ein bisschen zurückgelehnt zu analysieren, wie sie gerade da ist, auch in dem Kontext, wie ich halt diese ganze Region kenne, auch im Kontext natürlich mit den arabischen Golfstaaten und Ähnlichem.
Bernd, du hast ja selbst gesagt, du bist für die USA zuständig. Wie blickst du als Zuständiger für genau dieses Land auf diesen Krieg?
Naja, die Auseinandersetzung zwischen den USA und diesem iranischen Regime geht bis zurück zu 1979, also zur iranischen Revolution. Kurz danach gab es die Geiselnahmen, seitdem jede Menge Auseinandersetzungen, auch bewaffneter Art. Insofern jetzt zu sagen, man sei komplett überrascht davon, dass eine militärische Konfrontation eskaliert, wäre Quatsch. Zu diesem Zeitpunkt, naja, warum das so ist, da werden wir ja auch noch weiter drüber reden, was unsere Theorien zumindest sind, weil ganz genau wissen wir es, glaube ich, alle nicht, warum jetzt genau angegriffen wurde. Für mich ist so ein bisschen erstmal, weil du hast ja nach Gefühlen gefragt am Anfang. Und für mich war so das Ding, ich wusste und ich konnte es auch ein bisschen nachvollziehen, auch aus Venezuela heraus, ehrlich gesagt, das ist ja noch mehr meine Expertise, weil ich mich mit USA und Lateinamerika beschäftige. Auch da haben nach der Intervention der USA vom 3. Januar ganz viele gesagt, naja, wir sind erstmal froh, dass dieser Diktator weg ist. Und was hätten wir denn machen sollen? Wir haben alles versucht. Wir haben Wahlen versucht, sind betrogen worden. Wir sind auf die Straße gegangen und zusammengeschossen worden. Und insofern habe ich das verstanden, dass das auch im Iran wahrscheinlich viele sagen würden, gerade nach den Erfahrungen zu Tausenden abgeschlachtet worden zu sein, als man das anders versucht hat im Januar, dass dann viele sagen, wir sind froh, dass da von außen eine Intervention kommt, weil offensichtlich haben wir nicht die Stärke dazu, die militärische Stärke, die politische Stärke, die moralische vielleicht, aber offensichtlich nicht die militärische Stärke, im Land selber diese Veränderung herbeizuführen. Nur, wenn es Leute gibt, denen man die Verantwortung für einen solchen Prozess auf der Weltbühne eigentlich nicht gerne übertragen möchte, dann sind das Donald Trump und Benjamin Netanyahu. Und das ist das Problem bei der ganzen Geschichte, dass ich gerade bei Netanyahu bin ich sehr sicher, dass er sich, ich habe das auch so geschrieben, seinen Lebenstraum erfüllen will, dieses iranische Regime, was sich für Israel natürlich auch immer als die ultimative Gefahr darstellt, wegkriegen will. Und bei Trump, denke ich, übermorgen kann was anderes wichtig sein. Dann stehen die Leute, die sich jetzt vielleicht auf ihn verlassen, komplett im Regen. Und davor habe ich wirklich Angst.
Die US-Administration führt ja ständig neue Gründe für diesen Krieg an und die Kriegsziele ändern sich quasi auch stündlich. Also man weiß nicht so richtig, was eigentlich genau da passieren soll. Was stimmt denn aus eurer Sicht? Was ist die Motivation, da jetzt diese Angriffe zu führen?
Also am Ende kann ich nicht in den Kopf von Trump und Netanyahu schauen. Weiß auch gar nicht, ob das wollen würde. Aber wo ich mir absolut sicher sein kann, ist, dass es keinem von denen wirklich um die Menschen im Iran geht. Diese Illusion macht sich, glaube ich, auch niemand, der sich auch nur einigermaßen mit Politik beschäftigt. Was Trumps Interessen sind, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es Öl. Bei Venezuela war ja auch sehr deutlich, dass es Öl ist. Bei Iran werden wir es mal sehen, was es ist. Netanyahu, Bernd, du hast es eben richtig gesagt. Natürlich ist das Regime im Iran eine riesengroße Gefahr, wenn nicht sogar die größte Gefahr für Israel und für Israels Sicherheit. Und finanziert ja auch die gesamten Terrorproxys in der Region und unterstützt sie. Insofern ist Israel natürlich auch die eigene Sicherheit wichtig. So, jetzt könnte man fragen, warum diese Militärschläge jetzt, beziehungsweise warum die Tötung von Khamenei jetzt? Israel hat ja auch im Juni den Angriff gestartet und damals hieß es, ja, wir wissen, wo Khamenei ist, aber wir schalten ihn noch nicht aus. Also warum nicht schon damals? Also das sind halt, vielleicht habt ihr da Ideen, ich habe keine. Aber Fakt ist, leider geht es niemandem um die Menschen im Iran. Auch da wieder, Bernd, was du gesagt hast, das Schlimmste, was passieren kann, wäre, wenn Trump sich jetzt plötzlich mit was anderem beschäftigt, dann doch nicht mehr Krieg machen will und dann stehen die Menschen da mit ohne Krieg, der Krieg ist dann vorbei und das Regime steht immer noch. Und das wäre das mit Abstand Schlimmste, was passieren könnte. Womit ich nicht sagen möchte, dass Krieg gut ist, aber nur um zu sagen, jetzt haben wir Krieg, jetzt müssen wir damit umgehen. Das Schlimmste wäre, wenn dieser Krieg vorbei ist und das Regime steht immer noch.
Was würdet ihr denn sagen? Was ist die Motivation der USA, das jetzt zu tun?
Naja, also du sagst es ja, das mit den Kriegsgründen ist extrem verwirrend. Ja, also einerseits wird da das iranische Atomprogramm ins Feld geführt. Auch da sind natürlich die amerikanischen Aussagen komplett widersprüchlich. Es ist ein halbes Jahr her, letzten Sommer, als uns US-Präsident Trump damals erklärte, dass das iranische Atomprogramm praktisch pulverisiert, ausradiert sei. Dann hat vor 10 Tagen sein Außenminister gesagt, nicht sein Außenminister, sondern Steve Witkoff, also sein Nahostgesandter, hat gesagt, die Iraner sind eine Woche davon entfernt, eine Atomwaffe zu besitzen. Ich glaube, das wäre letzten Montag gewesen. Dann wird wieder irgendwie das Raketenprogramm angeführt und irgendwie Gründe, dass es möglicherweise irgendwann die USA erreichen könnte, was irgendwie, glaube ich, wirklich absurd ist. Und das Dritte ist natürlich dann das Argument von Regime Change, das dann eben auch ins Feld geführt. Also man weiß gar nicht, was ist denn jetzt wirklich das Ziel des Ganzen. Ich glaube, dass es unterschiedliche Interessen gibt zwischen den USA und Israel. Ich glaube auch, dass sozusagen die USA eigentlich eher von Israel in diesen Krieg reingezogen wurde. Das hat der Außenminister, der amerikanische, auch so ein bisschen angedeutet, dass genau das passiert ist, dass einfach die USA rein mitgezogen ist, weil sie Angst hatten, dass sie sowieso angegriffen werden in ihren US-Stützpunkten in der Region. Und dass das der Grund ist, warum sie erstmal mitgemacht haben, dass das die, sozusagen die Initiative tatsächlich von Netanyahu ausgeht, der natürlich schon seit 20 Jahren genau versucht, das zu machen. Und die Israelis, glaube ich, die also Netanyahu selbst, hat vor allem ein Interesse an einem, nämlich an einem geschwächten Iran von mir aus über die nächsten 10 Jahre. Und das heißt nicht unbedingt Regime Change, das kann andere Dinge auch bedeuten. Und eine arabische Welt, die damit beschäftigt ist, diesen geschwächten Iran und was daraus entsteht, auf irgendeine Art und Weise einzudämmen. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Interessen.
Trump hat ja diese Äußerungen von Rubio wieder probiert zu kassieren, also dass sie quasi von Israel da reingezogen worden sind. Aber Bernd, was meinst du denn?
Ja, ich wollte das gerade ergänzen, genau das hat er getan, nachdem Rubio das gesagt hat. Und lustigerweise, das war am Sonntag, als Rubio das erklärt hat. Also man habe angegriffen oder sie an dem Angriff beteiligt, weil man gewusst habe, die Israelis würden sowieso was machen und dann würden die Iraner sowieso zurückschlagen. Und um diese Zurückschlagefähigkeiten der Iraner zu minimieren, habe man sich lieber beteiligt und dann selber schon Raketenabschussbasen und Ähnliches angegriffen, um weniger eigene Verluste zu erleiden. Mit dieser Sache ist er erst vor die Presse gegangen, kurz danach dann zu einem geheimen Briefing in den Kongress. Daraufhin ist Mike Johnson, der Sprecher des Repräsentantenhauses, da wieder rausgekommen und hat gesagt, total überzeugend, so muss es gewesen sein. Und nur um wenige Stunden später dann einen Präsidenten zu haben, der sagt, hier wird behauptet, die Israelis hätten mich da reingezogen. Nein, nein, ich habe ihre Hand geführt, so wäre die wörtliche Übersetzung, eher als andersrum, weil er das natürlich überhaupt nicht mag, wenn ihm irgendjemand unterstellt, er sei nicht der eigentliche Entscheider, sondern habe sich dann nur irgendwem anders angeschlossen.
Aber was ist aus deiner Sicht der Grund?
Ich glaube tatsächlich, wenn man sich die wirklich auch mangelhafte Kommunikationsstrategie der Regierung Trump anguckt in diesen Tagen. Also normalerweise gibt jeder Präsident, der einen Militärschlag anordnet, das Ganze so über die letzten 50 Jahre zurück, zum Beispiel wahrscheinlich noch weiter. Dieser Militärschlag ist begleitet mit einer Fernsehansprache. War es in diesem Falle zum ersten Mal nicht. Auch bei Trump war das so vorher. Das war letztes Jahr so mit dem 12-Tage-Krieg und so weiter. Immer. Ja. Und danach gibt es Pressekonferenzen und Ähnlichem. In diesem Falle gab es einen Post auf seiner eigenen Plattform True Social, 2 kurze Videos, ein Interview mit dem Atlantic, 1 mit der New York Times, wo er noch unterschiedliche Sachen erklärt hat. Dann hat er verschiedene Journalisten angerufen, hat denen allen auch noch Unterschiedliches erklärt, was da sei. Und am nächsten Tag kommt dann Rubio und erzählt nochmal was Drittes, was er dann wieder zurückpfeift. Und es gibt keine öffentlichen Auftritte. Das spricht dafür, dass sie einerseits reingezogen wurden, weil sie jetzt soweit waren, also die beide Flugzeugträgerverbände vor Ort sind, genug Leute da haben, um das tatsächlich komplett durchzuführen. Das war im Januar, als Trump großspurig den Menschen im Iran sagte, haltet aus, Hilfe ist unterwegs, und dann war gar nichts unterwegs und am Schluss waren da mehrere tausend Menschen tot. Jetzt ist da was da und irgendwie war klar, irgendwann muss was passieren. Dass es jetzt passiert ist, meiner Ansicht nach immer noch überstürzt passiert ist, ohne dass man sich vorher auch ein bisschen noch darauf geeinigt hat, wie man Kriegsziele so definiert, dass man danach mit zumindest einen Erfolg verkünden kann, unabhängig davon, ob es noch einer ist. Das scheint mir doch so zu sein, dass an der Geschichte von Rubio doch ein bisschen was dran ist, dass die Israelis gesagt haben, so, wir gehen jetzt rein.
Wenn du kurz was einwerfen darf, das kann natürlich auch System haben. Also so eine Verwirrung rund um die Kriegsziele kann natürlich das System haben, dass man mit dem Kriegsziel am Ende, das man verkündet hat, eben nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Denn sozusagen mit diesem Wirrwarr an Kriegsgründen und Zielen des Krieges, also kann man einfach sagen, die Definition, wann hat man sein Ziel erreicht und wann ist man gescheitert und all diese Dinge lassen sich eigentlich mit diesem Wirrwarr überhaupt nicht definieren. Es gibt dadurch auch keine wirkliche Rechenschaft gegenüber, ob man das jetzt eben erreicht hat oder nicht.
Trump hat ja gepostet, auch zu Beginn der ganzen Aktion, wenn die Luftschläge vorbei seien, dann müsse jetzt mal die Bevölkerung übernehmen und das System stürzen. Ja, das
klingt ja angesichts der Lage vor Ort und nach diesen Massakern an der Opposition, du hast das gerade schon gesagt, Bernd, ja echt zynisch, muss ich sagen. Aber mich würde mal interessieren, nach diesen, ich meine, da sind ja 30.000 Leute, sagt man, ums Leben gekommen, nach diesen Massakern, gibt es überhaupt noch eine Opposition, die Träger eines solchen Umsturzes sein könnte? Wie schätzt ihr das ein? Wie ist die Lage der Opposition im Iran?
Naja, also zunächst einmal vielleicht eine kurze Erläuterung. Opposition kennen wir jetzt zum Beispiel in Deutschland, hat man Regierungsparteien und dann Oppositionsparteien. Und das sind in vielen Ländern, ist es ja auch in autoritären Ländern, gibt es teilweise noch so Oppositionsparteien, die aber nicht frei sein können und so weiter. Und das haben wir im Iran nicht. Also die Oppositionsparteien sind trotzdem Teil des Systems. Das heißt, dass zum einen das System der Islamischen Republik hat von Anfang an versucht, Organisationen institutioneller Art zu verhindern. Deswegen ist einer der beliebtesten Anklagepunkte gegen politische Gefangene auch übrigens Versammlung und Verschwörung gegen die nationale Sicherheit. Wenn du zum Beispiel als Christin eine Hauskirche hast und mit 5 Leuten betest, machst du auch Versammlung und Verschwörung gegen die nationale Sicherheit. So paranoid ist dieses System. Insofern besteht die Opposition im Iran aus der Zivilgesellschaft. Und die besteht ja noch nach wie vor. Zusätzlich, beziehungsweise bei den Parteien muss ich noch hinzufügen, bis auf Kurdistan. In Kurdistan, in den kurdischen Regionen gibt es Oppositionsparteien, die nicht Teil des Systems sind. Die haben den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass sie in der autonomen Region Kurdistan, also in Erbil, Sulaimania und so weiter im Irak agieren können. Die jetzt übrigens gerade auch unter Beschuss der Islamischen Republik stehen. Das ist alles so Wahnsinn. Genau, und insofern gibt es keine richtige institutionelle Opposition im Iran, aber eine sehr heterogene, vielfältige und auch sehr starke Zivilgesellschaft, die sich nicht brechen lässt, egal was das Regime macht. Also trotz der Massenmorde Anfang Januar gab es ja bis zum Kriegsausbruch ja trotzdem wieder Proteste. Eine Woche lang haben beispielsweise die Studierenden an zahlreichen Universitäten im Land wieder protestiert oder in den Friedhöfen zum 40. Trauertag des Todes der Protestierenden haben die Angehörigen Trauerzeremonien gefeiert und ich sage da bewusst gefeiert, weil diese Trauerzeremonien sich wieder zu Orten des Protestes ergeben haben und da sind wieder Proteste entfacht. Die Menschen haben getrauert, indem sie getanzt und geklatscht haben, um sich sogar in der Trauer von diesem Regime und seinen Trauerritualen zu distanzieren und die Würde und das Leben und den Mut vor allem ihrer Angehörigen zu feiern. Die Proteste haben natürlich dann mit Ausbruch des Krieges aufgehört, aber insofern die Zivilgesellschaft im Iran ist noch da und natürlich auch Proteste der politischen Gefangenen, über die wir viel zu wenig sprechen, die wir auch immer runterreden, aber seit über 2 Jahren ist die größte Kampagne gegen die Todesstrafe, findet in den Gefängnissen statt.
Karim, wie siehst du das? Wie ist die Lage der Opposition, auch der Zivilgesellschaft?
Also ich glaube, es ist von außen wirklich gar nicht so einfach einzuschätzen, die Situation. Also was man sagen kann, dieses Regime hat natürlich abgewirtschaftet. Dieses Regime hat sich als komplett reformunfähig erwiesen, also sowohl gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Reformen. Und damit hat sich natürlich dann zunehmend wirklich auch der Ärger dieser Menschen dort akkumuliert. Also man kann sagen, die Protestbewegung ist immer größer, immer stärker, immer lauter, immer mutiger geworden. Das kann man mit Sicherheit sagen. Die Frage ist natürlich tatsächlich, wie die iranische Gesellschaft aufgeteilt ist, also wie sie aussieht. Also sie hat einen wachsenden Teil der Bevölkerung, der sozusagen absolut die Schnauze voll hat von diesem Regime, von diesem System. Etwas, was wir auch aus der arabischen Welt kennen, was zum arabischen Frühling geführt hat. Aber ich glaube schon, dass man nicht unterschätzen sollte, dass auch ein wahrscheinlich nicht ganz kleiner Teil dieser Bevölkerung eben auch sehr konservativ ist, dass ein Teil der Bevölkerung tatsächlich dieses Regime noch unterstützt, auch von diesem Regime natürlich profitiert, wirtschaftlich und ähnliches, im Teil dieses Systems ist. Also ich glaube, dass wir es in Wirklichkeit nicht eben mit einer homogenen iranischen Gesellschaft zu tun haben, die gegen das Regime ist, weil wenn das der Fall wäre, dann wäre, glaube ich, schon der Sturz dieses Regimes tatsächlich geschehen. Und das zweite Problem, dieser, wie gesagt, immer stärker und immer lauter werdenden, und ich bin auch, also immer mutiger, weil ich finde, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, werden Opposition ist, dass sie natürlich keine homogene Geschichte ist. Also es ist eine relativ heterogene Geschichte. Es gibt auch Unterschiede zwischen dem Exil-Iran und den Iranern im Land. Es gibt Unterschiede im Land. Es gibt keine politische Führung dieser Opposition. Und all das macht es eben sehr, sehr schwer, wirklich einzuschätzen, wie da die Kräfteverhältnisse tatsächlich im Land sind. Das, glaube ich, muss man sagen. Und es ist natürlich auch wichtig, um möglicherweise einzuschätzen, ob überhaupt so diese ganze Idee eines Regime Changes von außen tatsächlich ein realistisches Szenario ist.
Was ich mich gefragt habe, und vielleicht kannst du mir da auch was erklären, Daniela, das, was da im Januar passiert ist, ist eigentlich etwas, wo man in anderen Regimen, auch in anderen historischen Situationen gesagt hätte, okay, wenn Regierungseinheiten, egal jetzt von was, vor diese Wahl gestellt werden, wirklich Massaker an friedlichen, also an zivilen, unbewaffneten Leuten, die vor ihnen stehen, zu begehen, einfach sie reihenweise abzuschießen, dann ist das eigentlich der Moment, wo solche Einheiten dann auch zusammenbrechen, sich zurückziehen, sagen, das machen wir nicht. Das, also ich weiß nicht, man kann das jetzt durchgehen, wahrscheinlich hinken da 1000 Vergleiche, aber friedliche Revolution DDR, irgendwann kam es dann auch darauf an, dass man gesagt hat, nee, bis hierhin und nicht weiter. Ja? Und diese Grenze scheint im Iran überschritten zu sein. Woran liegt das? Das ist etwas, was ich mich frage. Tatsächlich ist es so, dass dieses Profitieren von dem System so stark auf meinetwegen Revolutionsgarden, die auch mit der Wirtschaft verflochten sind und so weiter liegt, dass sie sagen, okay, wir haben hier absolut nichts zu verlieren. Oder woran liegt das? Wie siehst du das?
Naja, also die auf den Straßen schießen, das sind ja die Revolutionsgarden und die Basij-Milizen, die zur Revolutionsgarde gehören. Und diese Garde oder auch IRGC, die Abkürzung, wurde von Khomeini gegründet, um die Revolution von 79 zu verteidigen im Innern und in die Welt zu verbreiten. Das heißt, deren Zweck, deren einziger oder hauptsächlicher Zweck ist es, dieses System am Leben zu erhalten. Deswegen finde ich zum jetzigen Zeitpunkt noch leider unwahrscheinlich, dass es innerhalb der Revolutionsgarde Risse gibt oder massenhafte Überläufer. Und die braucht es aber leider. Und das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gab es ja auch Berichte, dass, wie immer, das Regime sich auch Milizen aus anderen Staaten geholt hat. Aus dem Irak beispielsweise sollen, ich glaube laut CNN, 5000 islamistische Kämpfer eingeführt worden sein, um auf die Menschen zu schießen. Wir hören auch immer wieder von den Menschen, die sagen, wenn wir die Leute sprechen hören, die schießen, viele von denen sprechen gar kein Persisch, die sprechen Arabisch. Was auch für die Menschen dann eine Bestätigung ist, aha, die haben wieder aus dem Ausland Leute geholt. Man muss auch dazu sagen, die ganzen Kämpfer des Regimes, die in Syrien waren, sind ja nach dem Sturz des Assad-Regimes auch sehr viele davon wieder zurückgegangen nach Iran. Und wir haben es auch während der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung gesehen, dass das Regime sich aus den Nachbarländern, die aus den Milizen, die es da ja unterstützt und aufbaut, die Leute wieder holt, um auf die Bevölkerung zu schießen. Und auch da, diese Milizen wurden ja auch teilweise von der Islamischen Republik, von den Revolutionsgarden aufgebaut und ausgestattet, auch um in so einem Überlebenskampf für das Regime dann auch zurückzukommen und die Revolution von 79 zu verteidigen und aufrechtzuerhalten. Und was wir da gesehen haben, diese Art und Weise des Mordens, die sich ja fundamental unterscheidet von allem, was wir bisher in der modernen Geschichte dieses Landes gesehen haben, zeigt nochmal wirklich, das war ein absoluter Überlebenskampf des Regimes. Für sie ging es einfach nur darum, diese Protestwelle zu überleben. Und allein davon können wir ein Gespür dafür bekommen, wie sehr das Regime am Ende ist. Karim, das ist eben gesagt, glaube ich, ausgewirtschaftet oder so. Es ist am Ende in jeglicher Hinsicht.
Karim, siehst du denn Schwachstellen im System? Also Risse, wo, ich meine, ich habe vorige Tage so auch, gibt ja im Augenblick ständig Talkshows, da hat Guido Steinberg gesagt, ein Nahostwissenschaftler, dass der Umsturz im Iran eigentlich nicht von der Bevölkerung ausgehen kann, sondern irgendwie aus dem System herauskommen muss. Ist da was dran und gibt es da Anzeichen dafür, dass da irgendwas sich bewegt?
Also ich glaube, dass diese Einschätzung sozusagen der Kräfteverhältnisse im Land, also die eben so schwierig ist, ja, dass die absolut entscheidende Frage ist. Denn wenn es sozusagen nicht die Protestbewegung ist, die einen Regime Change voranbringt, wer ist es dann? Das ist so sozusagen die große Frage. Und also ich glaube, es sind da zwei Szenarien am Horizont. Das eine ist tatsächlich, berät ja von dem Iran immer sozusagen als das Land der Macht, der Mullahs und so weiter. Ich glaube, dass der Iran eigentlich, dass die Macht im Iran im Doppelpaket daherkommt. Ja, also wir haben einmal das, was wir immer sozusagen als das Mullah-System bezeichnen von außen, also die Macht der islamischen Rechtsgelehrten dort. Und wir haben aber andererseits die Revolutionsgarden, die eigentlich eine klassische Militärdiktatur darstellen. Also Mullah-Macht und Militärdiktatur sind zwei Gesichter dieses Regimes. Und ein mögliches Szenario ist tatsächlich, dass eben sozusagen die Mullahs entfernt werden und diese Militärdiktatur, die ja schon sozusagen halb da ist, tatsächlich dann auch die Macht übernimmt, irgendein Offizier dieser Revolutionsgarden putscht oder ähnliches. Also das wäre sozusagen die Veränderung von innen heraus. Nicht unbedingt das, was sich, glaube ich, die Protestbewegung vorstellt, sondern dann hätten wir eher so ein System, wie wir es zum Beispiel in Ägypten haben, eine Militärdiktatur. Ist eben die eine Möglichkeit, wie wir von Regime Change sprechen. Und die andere ist eben nicht Regime Change, sondern Regime Collapse. Also ein Zusammenbruch dieses Regimes. Und das ist, glaube ich, wäre wahrscheinlich die absolut schlechteste Variante.
Aber wie könnte das passieren?
Ja, das würde bedeuten sozusagen, dass dieses Regime zusammenbricht, dass es aber eben nicht irgendwie eine Macht gibt, die dieses Vakuum, das dann entsteht, ausfüllt, sondern dass es eben tatsächlich dann, wie gesagt, ich glaube, der Iran ist nicht wirklich eine homogene Gesellschaft, politisch und gesellschaftlich. Ist auch ein Vielvölkerstaat und all diese Dinge, dass sozusagen, wenn da mal der Deckel von weg ist, dass wir da möglicherweise eine Situation erleben, in dem eben wirkliches Chaos und möglicherweise auch ähnliche Dinge, Bürgerkrieg und ähnliche Dinge ausbrechen, wie wir das eben vorher in Syrien oder auch im Irak erlebt haben. Also als eine, glaube ich, nicht ganz unrealistische Möglichkeit als Ergebnis dessen, was wir hier erleben, das wäre natürlich eigentlich die denkbar für die Iraner, glaube ich, die denkbar furchtbarste Variante, die dabei herauskommen kann. Übrigens auch für die gesamte Region und die Nachbarschaft. Also das ist das, wovor vor allem die arabischen Nachbarstaaten eigentlich vor diesem Beginn dieses Angriffs immer ganz besonders gewarnt haben. Die Angst, dass dieser Iran auseinanderbricht, total instabil wird und damit die ganze Region natürlich in Instabilität stürzt.
Genau, lass uns darauf später nochmal kommen. Ich würde gerne einmal nochmal fragen nach dem Schah-Sohn und die Rolle, die der eigentlich hat. Also Reza Pahlavi, genau wie sein Vater, sieht eben auch unfassbar ähnlich, finde ich. Aber das tut eigentlich nicht zur Sache. Ich bin nur jedes Mal wieder irritiert. Der lebt in den USA und behauptet von sich jetzt neuerdings, er habe das Militär hinter sich. Hast du mir heute im Vorgespräch erzählt, Bernd. Ist da was dran? Welche Rolle spielt der? Welche Bedeutung hat das?
Also wenn er tatsächlich das Militär hinter sich hat, dann frage ich mich, warum das Militär die Menschen nicht verteidigen konnte am 8. und 9. Januar oder was genau die da hinter ihm tun. Ich glaube, er wünscht es sich, dass er das Militär hinter sich hat. Er hat ja auch lange beispielsweise versucht, auch die Revolutionsgarde hinter sich zu bekommen und hat immer gesagt, es gibt Interviews von ihm von vor 4-5 Jahren oder so, wo er meint, dass natürlich nicht alle, die bei der Revolutionsgarde sind, Terroristen sind und so weiter. Er hat schon sehr viel durch Appeasement versucht, Militär und Revolutionsgarde auf seine Seite zu ziehen. Wenn das Militär auf seiner Seite ist, also wie gesagt, am Ende, ich weiß nicht, was im Hintergrund passiert, dann frage ich mich, dann muss er Rede und Antwort stehen, warum das Militär nicht die Menschen sich vor sich stellen konnte am 8. und 9. Januar. Aber sorry, ich möchte noch mal einen Schritt zurück zu der Rolle der Protestbewegung, weil ich diese Aussage von Guido Steinberg, die kannte ich nicht, bis du mir gerade vorgelesen hast, problematisch finde, weil es 80 Millionen Menschen können doch nicht einfach Statisten sein in ihrem eigenen Land. Natürlich sind Massenproteste und Proteste der Zivilgesellschaft im Iran essentiell dafür, dass dieses Regime stürzt. Weil ich glaube nicht, dass sich die Revolutionsgarde da hinsetzt mit dem Militär und die überlegen sich, ach komm, heute machen wir jetzt doch Demokratie. Das geht nicht. Das Sicherheitsapparat hält gerade fest zusammen. Und das ist gerade auch das Problem. Und wenn es dann zu sowas kommt, was Karim gerade geschildert hat, wäre das extrem fatal, wenn plötzlich eine der militärischen Mächte, sei es jetzt die Armee oder sei es die Revolutionsgarde, quasi die Macht an sich reißen würden und eine Art Militärdiktatur installieren würden, dann sind die Menschen ja immer noch nicht frei. Und die Menschen wollen ja nicht einfach nur, dass die aktuellen Mullahs einfach gehen und durch andere Diktatoren ersetzt werden, sondern sie wollen Freiheit. Und das geht nur, indem sie sich diese Freiheit auch selber nehmen. Insofern, das ist absurd, davon auszugehen, dass die Menschen im Iran einfach nur so ja einfach anwesend sind und keine Rolle spielen.
Nee, ich glaube, so hat er das nicht gemeint. Aber ich glaube, also wenn ich es richtig verstanden habe, war es eher so, dass sie natürlich eine Rolle spielen, aber dass es entscheidend ist, ob es diese Risse im System geben will und die Leute quasi, ich meine, es braucht ja Leute, die sich weigern, auf diese Menschen zu schießen. Ja, das ist ja...
Ja, das ist wichtig, dass es Risse im System gibt. Bin gespannt, was ihr dazu meint, aber was ich bislang sehe, ist, dass es diese Risse leider nicht so tief gibt, wie es das bräuchte.
Das ist so, ich frage mich die ganze Zeit, welche Rolle tatsächlich diese Militäraktionen von Israel und den USA innerhalb dieser Dynamik, die du jetzt gerade auch beschrieben hast, eigentlich wirklich spielen können. Es kann ja einerseits, klar, jetzt gibt es vermutlich seit heute offenbar einen Nachfolger, einen Designierten von Khamenei, also sein Sohn soll das werden. Es gibt einen Nachfolger an der Spitze der Revolutionsgarden und wir haben auch gelernt, alle, die wir uns nicht damit auskannten, dass der Iran offenbar sehr lange schon auf solche Situationen vorbereitet war, dass wenn sowas, was man jetzt immer, lernt ja erstaunliche Wort, Enthauptungsschläge nennt, ein sehr seltsames Wort, finde ich, aber wenn sowas passiert, dass dann quasi schon im Vorhinein klar ist, wie ist dann die Reihenfolge derer, die nachrücken, weil Iran auf sowas durchaus vorbereitet ist. Wo ist dann der Punkt oder an welchem ist der Punkt, wo sei es eine Kontinuität von Militärschlägen, eine Zerstörung wirklich von wesentlicher Infrastruktur, und zwar des Systems, nicht allgemeiner Infrastruktur. Also ich rede jetzt nicht von Energieversorgung oder sonst was, sondern wirklich systemischer Infrastruktur der Sicherheitskräfte bzw. der Unterdrückungskräfte, so einen Riss von außen auch provozieren kann, der dann eine innere Dynamik kriegt, kann es so eine Situation überhaupt geben? Und Daniela, du hast ziemlich am Anfang des Gesprächs gesagt, deine schlimmste Vorstellung wäre, der Krieg ist vorbei, das Regime ist immer noch dran. Wenn ich mir die Äußerungen von Trump, auch von Rubio und anderen jetzt angehört habe über die letzten Tage, wir haben ja vorhin schon darüber geredet, diese wechselnden Kriegszieldefinitionen und Begründungen, dann kommt doch immer wieder auch so ein Rückfall Dings, nachdem Trump am ersten Tag noch diese Äußerungen hatte, das ist eure Chance, iranisches Volk, wenn wir durch sind, dann müsst ihr. Und jetzt ist er dann doch wieder so, wir müssen verhindern, dass der Iran eine Atombombe kriegt. Das sind alles Sachen, die hätte er vorher schon ausdealen können. Das war schon mal ausgedealt in einem Deal, den er dann selber gebrochen hat. Also das Atomabkommen von 2015, das er dann aufgekündigt hat. Das hat nicht die Schwächung des Regimes bedeutet, aber es hat bedeutet, dass sehr effektiv kontrolliert wurde, dass der Iran nicht zur Atombombe kam. Das hat es geschafft. Damals wollte er nicht, wollte Israel nicht. Wenn Sie jetzt aber die Rückfallposition machen auf solche Ziele wieder, keine ballistischen Raketen, die andere Gebiete erreichen können als das, was sie bisher können. Keine Atomwaffe und so. Das sind realistische Ziele, die kann man verhandeln mit diesem System. Wenn das passiert, dann hätten wir genau die Situation, von der du vorhin gesprochen hast, Daniela. Der Krieg ist vorbei und das ist die schlimmste Situation überhaupt. Wenn vorher nicht diese Risse erzeugt worden sind, was ist denn dann?
Vielleicht kannst du einmal sagen, du hast ja vorhin auch schon mal auf andere Länder und andere Militäraktionen und Kriege der USA verwiesen. Was kann man denn darauf ableiten? Gibt es irgendeinen Moment, die Frage, die Bernd jetzt gerade gestellt hat, wo diese Schläge was Positives bewirken könnten?
Also zum einen, Risse im System werden wir erst merken, wenn sie dann aufgerissen sind. Die sieht man in der Regel nicht vorher. Also das ist vor allem, wenn sie innerhalb des Sicherheitsapparates existieren. Weil wenn man sie vorher sehen würde, würden sie sozusagen ausgemerzt werden, wenn es sie... Also das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube einfach, dass die Lektion, die wir aus den letzten... Wie gesagt, ich mache diesen Job seit 35 Jahren. Die Lektion... Kräfteverhältnisse einem anderen Land in seinem Sinne zu verändern. Und hier ist die Frage überhaupt, was im Sinne der USA und Israels tatsächlich wäre. Aber in ihrem Sinne zu verändern, ist eigentlich immer schiefgegangen. Ich überlege mir nur, ich meine, George W. Bush stand damals vor 20 Jahren auf diesem Flugzeugträger am Golf, hinter ihm das Plakat oder Mission Accomplished, also Auftrag erledigt. Und dann gab es erst einmal nach der amerikanischen Besatzung einen heftigen Bürgerkrieg im Irak. Und dann, abgesehen davon, dass es ein Krieg war, der unter vollkommen falschen Tatsachen begonnen wurde, nämlich einer Massenvernichtungswaffe im Irak, die nie existiert haben, dafür ist übrigens bis heute niemand zur Rechenschaft gezogen worden. Aber das Ergebnis dann, nachdem Bush da mit dem Mission Accomplished hat, auf dem Flugzeugträger, war ja letztendlich, dass in Bagdad eigentlich für viele, viele Jahrzehnte oder für viele, viele Jahre, ja, Jahrzehnte zwei, Regierungen an der Macht waren, die dominiert waren von schiitisch-politischen Parteien, die eben dem iranischen Regime total zugeneigt waren. Also so ziemlich das allerletzte, was sich Bush damals vorgestellt hat mit Mission Accomplished und in unserem Sinne mit dem über der stärksten Armee der Welt Kräfteverhältnis in einem anderen Land zu verändern. Und ich fürchte, dass wir sowas Ähnliches auch im Iran erleben werden, abgesehen davon, dass es weder den, das sagte Daniela ja auch schon, weder den Israelis noch den Amerikanern um das iranische Volk geht. Also das, glaube ich, kann man einfach, glaube ich, tatsächlich feststellen, sondern es geht vor allem Israel darum, einen geschwächten Iran zu haben, einen auf viele, viele Jahre hin geschwächten Iran, der keine große Rolle mehr spielt in dieser Region, als ja auch, was er jetzt sozusagen, also abgesehen von der internen Situation im Iran, natürlich sozusagen der Gegenpol war zu Israel und mit dieser Achse des Widerstandes so ähnliches. Und das möchte man, glaube ich, auf Dauer einfach geschwächt haben. Und darum geht's letztendlich hier in dieser Geschichte. Und da würde auch ein Iran, der im Bürgerkrieg versunken ist, in dieses Szenario reinpassen. Ja, Hauptsache sozusagen, er ist geschwächt. Das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied zwischen Netanyahu und Trump. Trump hätte wahrscheinlich gerne so eine Venezuela-Lösung, also irgendeiner aus dem Sicherheitsapparat sozusagen, der dann die Lage am Ende wieder irgendwie stabilisiert. Da geht's ja dann auch um Öl und all diese Dinge und die dann irgendwie, also deswegen ist die Stabilisierung eben wichtig. Jetzt unterschiedliche Interessen.
Also Trump hat ja jetzt auch diese absurden Äußerungen. Wir hatten eine Reihe von Leuten, die wir uns überlegt hätten, die Macht übernehmen sollen. Jetzt sind sie tot und irgendwie die zweite Reihe ist irgendwie auch tot und jetzt haben wir niemanden mehr. Und dann denke ich mir so, okay, aber ihr sagt, ihr nehmt also nur Regimeleute zum Ziel. Das bedeutet, eure Alternativen wären auch Teile des Regimes gewesen. Again, not what we want. Wollen wir eigentlich nicht. Insofern, ich verstehe wirklich am Ende nicht, was Trump da macht. Also der hat ja auch während seines Wahlkampfs letztes Jahr auch schon zu Pressefragen gesagt, dass es ihm nicht darum geht, dass das Regime weg ist, sondern sie sollen einfach nur keine Atombombe haben. Und nochmal, ich möchte einmal nur kurz dieses Horrorszenario hervorbringen. Krieg ist vorbei, Regime ist noch da. Egal, wer das jetzt vom Regime ist, egal welche Teile des Systems regieren, die Rache für diesen Krieg zahlen in allererster Linie die Menschen. Wir werden Massenhinrichtungen sehen, wie wir sie in den 80er Jahren gesehen haben. Wir werden viel mehr Inhaftierungen sehen, wie wir sie im Juni gesehen haben. Wir wissen, wie die Islamische Republik nach einem Krieg alles an der eigenen Bevölkerung auslässt. Und diesen Krieg kann man auch nicht mit dem im Juni vergleichen. Das heißt wirklich, also, und das ist eben das Problem, dass all das scheinbar Trump und Netanyahu nicht mit in ihre Überlegungen eingeflossen haben. Was bedeutet das eigentlich für die Zivilgesellschaft? Und deswegen kann ich mir nur wünschen, dass am Ende dieses Krieges das Regime weg ist und dann eine demokratische Regierung dann dort steht. So utopisch das sein mag, und es wäre ja auch das erste Mal, dass es in der Region passiert wäre, dass Bomben zu Demokratie und Freiheit und Selbstbestimmung führen, aber ihr hört es mir vielleicht an, ich bin da ein bisschen verzweifelt, weil jetzt sind wir halt in diesem Schlamassel und wir können jetzt diskutieren, ob Krieg gut ist oder nicht. Ich bin immer gegen einen Krieg, aber jetzt sind wir halt in einem Krieg. Und das ist jetzt so ein bisschen das, worauf es jetzt ankommt, was genau passiert und wie geht es dann nach dem Krieg weiter?
Ich meine, es ist alles natürlich wahnsinnig schwer zu sagen. Vielleicht gucken wir jetzt noch einmal auf die Region, Karim. Was passiert da gerade? Also es gibt, wo liegen die größten Gefahren? Vielleicht kannst du uns mal kurz so einen Überblick geben.
Also Khamenei hat ja noch zu Lebzeiten gesagt, wenn der Iran angegriffen wird, dann wird es kein Krieg im Iran sein, sondern es wird ein regionaler Krieg werden. Auch nach seinem Tod ist das tatsächlich jetzt sein Erbe, was wir gerade erleben. Ich glaube, es liegt daran, dass natürlich die iranische Revolutionsgarden und dieser ganze Sicherheitsapparat natürlich kein Match sind gegenüber dieser israelischen und amerikanischen militärischen Übermacht. Das heißt, das Einzige, was die Iraner tatsächlich in der Hand haben, ist, den Preis für diesen Krieg in die Höhe zu treiben, die Schmerzgrenze über diesen Krieg in die Höhe zu treiben, um Druck aufzubauen, damit eben dieser Krieg eingegrenzt zeitlich begrenzt und so weiter ist. Und es gibt für die Iraner im Moment zwar, also für das iranische Regime, dass sie ums Überleben kämpft, tatsächlich zwei Wege, das zu machen. Das eine ist das, was sie machen, nämlich natürlich die Angriffe auf die US-Basen in der arabischen Nachbarschaft, in den Golfstaaten, aber eben nicht nur auf US-Basen, sondern auch auf andere Dinge. Ich glaube, mit dem strategischen Ziel, dass diese Golfstaaten, die ja sehr gute, wichtige Bündnispartner von Herrn Trump sind, auch sehr wichtige Geschäftspartner von Herrn Trump sind, zum Telefon greifen und bei Trump anrufen und sagen, bitte schräg das Ganze ein, wir haben hier kompletten wirtschaftlichen Stillstand, wir werden hier angegriffen. Sozusagen, das ist das indirekte iranische Ziel auf dieser Geschichte. Und das zweite ist, die globale Schmerzgrenze, den globalen Preis nach oben zu treiben. Und das geht genau darüber, was eben auch passiert, nämlich Angriffe auf Öl- und Energieanlage, Öl- und Gasanlagen, sei es jetzt in Saudi-Arabien, in Katar oder in Kuwait. Und auch die Schließung der Straße von Hormuz, wo ja 20% des weltweiten Ölhandels durchgeht. Und ich glaube, diese Zahl ist nur, sagt nicht so wirklich die, es ist noch viel dramatischer, weil praktisch dadurch geht fast der gesamte Energiehandel in Richtung Ostasien. Also die Hälfte des chinesischen Öls, das in China verbraucht wird, kommt durch diese Straße von Hormuz. Also ein Hochtreiben dieses Preises, den dieser Krieg eben kostet, ist eigentlich die einzige Chance, die dieses Regime hat. Und die Gefahr, die sie dadurch hat bei dieser Strategie, ist, dass sie die arabischen Staaten, die ja in den letzten Jahren wesentlich verbesserte Verhältnisse hatten, diplomatische und andere zum Iran, dass diese natürlich jetzt wieder in Trümmern liegen, dass die arabischen Länder sich jetzt möglicherweise sogar militärisch gegen den Iran wenden. Das tun sie ja schon, zumindest was ihre Verteidigung angeht und ähnliches. Also es ist ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer für die Iraner, was ihre unmittelbare Nachbarschaft angeht. Für die Iraner meine ich jetzt immer das iranische Regime. Aber es ist letztendlich ein komplett rationaler und logischer Weg, mit der Situation umzugehen, dass sie eigentlich monetärisch die absolut Unterlegenen sind, diesen Preis eben hochzutreiben. Und das ist also eigentlich komplett absehbar. Wir wussten, dass das passiert. Die arabischen Länder haben gewarnt, dass es passieren wird, wenn der Iran angegriffen wird. Das ist das absolut zu erwartende Drehbuch, das wir jetzt hier erleben.
Ich glaube, dass Karim völlig recht hat. Ich habe so ein paar Podcasts jetzt auch so mit Militärexperten gehört, die nochmal darauf verwiesen haben, dass die eigentlichen Defensivfähigkeiten des Irans praktisch gar nicht vorhanden sind. Was man jetzt auch sieht, also es wird nicht mal ein Hubschrauber von Amis wird irgendwie vom Himmel geholt. Es gibt auch wenig Raketenabwehr, ähnliches. Aber es gibt eben diese Offensiv gegen alle Nachbarländer, inklusive Israel, diese Offensivfähigkeiten. Und das Erstaunliche dann nochmal wieder, dass wiederum bei den Golfstaaten, die jetzt angegriffen werden mit diesen Shahed-Drohnen, die wir alle aus der Ukraine seit 3,5 Jahren kennen, seitdem die dort im Einsatz sind, in der Ukraine wissen die sich einigermaßen inzwischen dagegen zu wehren, wo zeitweise 200-300 pro Nacht dahin fliegen. Jetzt reichen zwei, die losgeschossen werden, um Hotels mitten in Dubai oder in anderen Städten in die Luft zu jagen. Und natürlich wahnsinnigen Imageschaden in diesen Ländern, die sehr auf ihre Stabilität und sowas, das Image auch der Stabilität angewiesen sind, wahnsinnigen Schaden anzurichten. Was diese Militärexperten sagten, und ich fand das extrem spannend, war, dass die Abwehrsysteme, die die durchaus haben, auf sowas eigentlich sehr Kleines, Leichtes, wie diese Schalldrohnen überhaupt nicht abgerichtet sind. Das sind große, millionenschwere Abwehrsysteme, die gegen große Raketen was anrichten, aber auf so eine 1.000-Euro-Drohnen oder 5.000-Euro-Drohnen mit einer 5-Millionen-Rakete zu schießen, macht in aller Regel weder militärischen noch ökonomischen Sinn. Das kann der Iran gerade sehr ausnutzen, um da was zu kriegen. Ich glaube aber, dass das, was Karim gesagt hat, dass Trump dort unheimlich viel Druck kriegen wird, also von Wirtschaftspartnern in der Region, aber auch in seinem eigenen Land tatsächlich. Dieser Krieg muss aufhören, ganz schnell. Er selber hat von einem Zeitraum 4 bis 5 Wochen gesprochen, kurzfristig dann mal gesagt, wir haben genug Munition, um das unendlich weiterzuführen. Aber eigentlich ist es völlig klar, je länger das geht, desto mehr schadet es ihm wirtschaftlich, innenpolitisch und so. Deshalb glaube ich leider Gottes, dass die Situation, die du als die schlimmste aller möglichen bezeichnest, Daniela, die wahrscheinlichste ist derzeit.
Also ich glaube, wenn man sich das anschaut, muss man, glaube ich, sagen, dass die Frage, wie das jetzt weitergehen wird, tatsächlich, glaube ich, in einem Dreieck behandelt werden wird, ausgehandelt werden wird. An der einen Seite des Dreiecks, an der einen Spitze des Dreiecks ist eben Donald Trump und die interne Situation in den USA. Auf der anderen Ecke des Dreiecks ist Netanyahu und Israel. Und auf der dritten Seite des Dreiecks sind die für die USA durchaus unglaublich wichtigen Golfmonarchien und Emire und Könige und was wir da alles haben. Und ich glaube, in diesem Dreieck, und wir sehen zum Beispiel, dass Europa da in diesem Dreieck überhaupt keine Rolle spielt. Also ich glaube, auch die anderen Teile der Welt keine große Rolle spielt. Ich glaube, in diesem Dreieck Netanyahu und Trump und Golfmonarchien wird tatsächlich in den nächsten Tagen und Wochen ausgehandelt werden, wie es mit dem Krieg weitergeht.
Und das ist total absurd, dass kein Part dieses Dreiecks die Menschen im Iran sind. Ich weiß, ich bin da manchmal mittlerweile voll die Nervige, die aus der Ecke immer wieder sagt, hallo, die Menschenrechte. Aber das ist doch eigentlich das größte Problem an der ganzen Sache, dass die Menschen im Iran kein Akteur dieses Krieges sind, beziehungsweise kein aktiver Akteur sein dürfen. Dabei geht es um sie, es fliegen Bomben auf sie, das Regime schießt auf sie, es geht um ihr Land, aber sie sitzen nicht mit am Tisch, sie haben keine eigene Lobby, das ist der größte, ja, das größte Problem an der ganzen Sache.
Das stimmt natürlich absolut. Ich würde eine Frage gerne noch anschließen zu Trump und den USA. Peter Neumann sagt, dass der Politikwissenschaftler da aus London vom King's College, der sagt das im Augenblick ständig und ich fand das eigentlich als Argument auch eigentlich ganz einleuchtend, dass es für Trump auch eine totale Gefahr sein könnte, wenn da wirklich US-Amerikaner in nennenswerter Zahl getötet werden. Also wenn da quasi Särge nach Hause kommen und er vor der Öffentlichkeit in den USA verantworten muss, dass in seinem Krieg US-Amerikaner gestorben sind. Welche Rolle spielt das, Bernd?
Es wird, glaube ich, eine große spielen. Also tatsächlich ist es so, es gab ja diese Leute, die sofort gesagt haben, das ist wieder eine Ablenkungsaktion von den Epstein-Files oder irgendwie sowas. Das halte ich für sehr, sehr kurzsichtig in diesem Falle gedacht. Gut, wie weitsichtig Trump ist, lassen wir mal dahingestellt, selbst das möchte ich nicht völlig ausschließen. Aber es wäre, wenn es so gedacht wäre, wäre es ziemlich dusselig gedacht, auch von Trump. Weil ich glaube tatsächlich, ich habe das auch geschrieben, ich glaube, das ist das politische größte Risiko, was Trump seit seiner zweiten Amtszeit überhaupt eingeht. Wir haben im September Wahlen in Israel, wir haben im November Wahlen in den USA, Midterm Elections, zwar nur keine Präsidentschaftswahlen, die aber trotzdem wichtig sind dafür, hast du weiter Mehrheiten so oder nicht. Für Netanyahu, glaube ich, ist eine, und wenn es auch nur eine Schwächung des Regimes ist, eine militärische Schwächung, ein Rückwerfen um 10 Jahre oder weiß der Geier nicht, oder gar ein Sturz, ist das, was ihm die Wahl sichert. Ganz klar, das ist wahnsinnig populär in Israel. Für Trump ist ein länger andauernder Krieg mit allen wirtschaftlichen Folgen, mit weiter steigenden Benzinpreisen, mit zurückkehrenden Zinssärgen, die du gerade erwähnt hast, Sabine, und Ähnliches, maximaler Unfall, weil es allem widerspricht, was er seiner eigenen Magerbewegung als seine Ziele erklärt hat. Er hat immer erklärt, wir gehen nicht in diese endlosen Kriege rein, wir beteiligen uns nicht mehr an Regime-Change und Nation-Building-Maßnahmen irgendwo anders. Wir verfolgen ausschließlich die unmittelbaren US-amerikanischen Interessen. Und das ist halt auch ganz lustig, wenn man sich im Moment die politische Debatte in den USA anguckt. Diejenigen, die aus der Bush-Administration noch kommen, die Falken, die damaligen Neocons aus dem Irakkrieg, die waren immer Anti-Trumper. Und zwar richtig aufs Blut und aufs Messer. Die sind auch nicht hingegangen zu den Parteitagen, die haben alle irgendwie gewechselt, sind auch nicht mehr aktiv in der Republikanischen Partei. Die sind durchaus welche, die den grundsätzlichen Angriff auf Iran immer wollten. David Trump ist so jemand zum Beispiel. Und es gibt einen, der tatsächlich noch wichtig im Senat sitzt, ist Lindsey Graham. Und Lindsey Graham bearbeitet Trump seit Beginn der ersten Amtszeit. Er war damals noch Anti-Trumper, hat dann gemerkt, okay, der ist aber wichtig, der wird sich auch halten in meiner Partei, also muss ich mit ihm irgendwie klarkommen. Und seitdem bearbeitet er ihn, wir müssen was machen in Sachen Iran. Und offenbar mit Erfolg. Er selber schreibt sich diesen Erfolg auch zu und erklärt es auch öffentlich jetzt. Ich halte das für möglich, dass da was dran ist, zumal Trump am Anfang, als er anfing 2016, auch erstmal das Problem hatte, eine ihm feindlich gesinnte republikanische Partei zu haben, einen ihm feindlich gesinnten Senat in seinen eigenen zu haben. Da waren so Leute wie Graham wichtig, auf seine Seite zu ziehen, um sich da diese Hegemonie, die er heute zweifelsohne genießt, überhaupt erstmal zu beobachten. Er könnte sie aber über ein Schiefgehen dieser Iran-Geschichte, kann er sie jetzt verlieren. Insofern ist es für ihn wahnsinnig wichtig, dass es eben schnell endet, egal was dabei rauskommt. Irgendetwas, was er als Erfolg verkaufen kann, wird ihm reichen.
Ich würde gerne, bevor wir in die Schlussrunde reingehen, noch einmal nach dem Libanon fragen, Karim. Die Hisbollah hat sich ja in den Krieg eingeschaltet. Und was bedeutet das? Eigentlich sind diese ganzen, wie man immer so schön sagt, Proxys vom Iran ja ziemlich geschwächt. Die Hisbollah ist auch ziemlich geschwächt, aber dennoch ist sie da jetzt reingegangen. Was bedeutet das für den Libanon und was bedeutet das wiederum für die Region?
Naja, also die Hezbollah hat sich nach dem Tod von oder der Tötung von Ali Khamenei eingeschaltet, hat auf Israel geschossen. Nicht jetzt riesige Barragen von Dingen, sondern sie wollte, das war eigentlich eher fast eine eher symbolische Aktion, die sie da gemacht haben, war erwartbar auch gegenüber ihren eigenen Anhängern, aber auch erwartet worden von Israel, was sofort dann eben zugeschlagen hat. Und wir haben ein totales Déjà-vu-Erlebnis von dem letzten Libanon-Krieg, wo ich ja die ganze Zeit in Beirut verbracht habe damals. Also die Israelis fordern den Süden des Landes zur Evakuierung auf. Tausende von Menschen fliehen wieder ins Norden des Landes. Die südliche Vorstadt von Beirut wird wieder bombardiert und all diese Dinge, die wir schon kennen. Das Neue hier ist, dass die Hezbollah inzwischen wahrscheinlich so geschwächt ist, dass das erste Mal ihre Gegner im Land und auch zum Beispiel der libanesische Premier es gewagt hat zu sagen, dass militärische Operationen der Hezbollah verboten seien. Also da merkt man sozusagen, sowas hätte er vor einem Jahr nicht gesagt. Ja, also das heißt, es spricht für die Schwäche der Hezbollah, aber ich glaube, das Hauptproblem, was der Libanon hat, ist, dass wenn sozusagen ist ein innerlibanesisches Problem. Nämlich wenn tatsächlich die Gegner und Anhänger im Libanon der Hezbollah aufeinander losgehen, dann wäre das ein ziemlich grauenhaftes Szenario, glaube ich, für einen Libanon, dessen Menschen, viele von ihnen sicherlich noch den 15 Jahre andauernden, bis in die 90 Jahre andauernden, 1990er Jahre andauernden Bürgerkrieg im Kopf haben. Also das würde das Land auch noch wieder komplett destabilisieren, möglicherweise ohne, dass es da wirklich einen großen Gewinner sofort gibt. Und auch das wäre nicht ganz, das wäre möglicherweise auch im Interesse von Netanyahu, wenn er eben auch einen geschwächten libanesischen Nachbarn hat, einen geschwächten Iran hat, ein geschwächtes Syrien hat und so weiter und so fort. Dann wird es halt auch einfacher für Herrn Netanyahu, seine ganzen Ideen des neuen Nahen Ostens, dass er in dem es ja auch ein bisschen um israelische Militärhegemonie in der Region geht, diese Dinge eben durchzusetzen. Dafür brauchst du eben auf der anderen Seite total geschwächte Länder. Und genau vor diesem Szenario stehen wir eigentlich heute.
Ja, es ist wieder interessant, wie alle Mächte es schaffen, in einem Krieg ihre eigenen Interessen durchzusetzen über die Menschen hinweg. Also ich habe ja gerade am Anfang erwähnt, dass die Islamische Republik ja jetzt auch die kurdischen Parteien in Erbil beispielsweise bombardiert. Und das ist so absurd. Ich kann immer wieder nur im negativen Sinne staunen, wie das am Ende irgendwie auch ein Win-Win scheint für alle Machthaber an der Stelle. Klar, für die Islamische Republik ist maximal ungünstig, dass Khamenei getötet worden ist, auch wenn ich da immer noch ein kleines Grinsen habe, wenn ich daran denke. Aber ja, also am Ende ist es alles über den Köpfen der Menschen in der gesamten Region hinweg. Da sind gerade unschuldige Menschen in den Emiraten, die unter diesem Krieg leiden, in Kurdistan, in Syrien, also am ersten Kriegstag wurden ja 5 Menschen in Sweda, in Syrien beispielsweise, getötet von einer abgefangenen iranischen Drohne, war das, glaube ich. Im Libanon, das hast du gerade erzählt, Kadim, also das ist etwas, was unfassbar ist und was aber auch in der ganzen Debatte immer wieder zu kurz kommt.
Wobei wir nicht vergessen dürfen, wer den Krieg angefangen hat. Ich glaube, das sollte man nicht außer Acht lassen in der ganzen Diskussion. Es war nicht das iranische Regime, das diesen Krieg begonnen hat. Ja, es waren die Israelis und die USA und es war vollkommen klar, dass das die gesamte Region destabilisieren wird. Und man war bereit, das eben in Kauf zu nehmen. Und das ist jetzt die Rechnung, die wir gerade erleben. Und ich kann Danielas Frustration natürlich komplett nachvollziehen, dass das Ganze vollkommen über die Köpfe der Iraner hinweg geht, um die es, glaube ich, weder Herrn Netanyahu noch Herrn Trump wirklich auf irgendeine Art und Weise geht.
Ich würde gerne, wenn ich darf, Sabine, auch noch was einbringen. Eine Frage auch an dich, ehrlich gesagt, weil du verfolgst ja auch die CDU, unter anderem auch Kanzler Merz. Der war nun gerade in den USA, hat sich erstmal zu diesem ganzen Thema sehr verhalten geäußert, also keine Kritik, im Gegenteil vorsichtige Unterstützung signalisiert. Aber wäre es nicht, wenn wir jetzt analysiert haben, dass es weder aus den USA noch aus Israel ein wirklich ernsthaftes Interesse gibt, die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen im Iran mit zu vertreten in dem, was sie tun, oder überhaupt nur einzubeziehen in dem, was sie tun? Könnte Europa dabei irgendeine Rolle spielen, quasi als Interessenvertreter oder sich stark machen zumindest für die Menschen? Könnte das was bringen? Siehst du, Sabine, bei der CDU, bei Merz Ansätze dafür? Und würdest du dir davon irgendetwas erwarten, Daniela?
Also ich würde sagen, dass die CDU und der Kanzler sich maximal wegducken. Also ich meine, wer diesen Auftritt da gestern im Weißen Haus verfolgt hat, das war ja wirklich hart anzusehen, wo er es noch nicht mal geschafft hat, als Trump die Spanier und die Briten ganz massiv angegangen ist, sich vor seine, also einmal EU und aber auch ja enger Partner, die Briten, sich vor die zu stellen, sondern nur gesagt hat, ja, er findet es auch nicht gut, dass die Spanier das 5%-Ziel bei der NATO nicht erreichen. Das war schon eine ziemlich schwache Nummer. Also bloß nicht widersprechen, damit man Trump nicht verärgert. Steht auch im totalen Widerspruch, finde ich, zu dieser Rede, die ich ja recht gut fand, die er auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten hat, wo er das ja viel klarer benannt hat. Aber das ist ja jetzt irgendwie echt nochmal ein völlig anderes Thema. Ich glaube, dass es stimmt, was Karim sagt, dass im Grunde ist Europa ja kein Player da, sondern die stehen am Rand und schauen zu. Und klar, ich finde, was man erwarten kann, ist, dass sie sich solidarisch mit den Leuten vor Ort da erkennen. Da könnten sie auch natürlich eine Menge mehr tun. Aber dass sie wirklich in dieser Machtkonstellation da eine Rolle spielen, das sehe ich im Augenblick nicht. Aber sag du nochmal, wie du das siehst, Daniela.
Nee, also vor allem Deutschland ist außenpolitisch absolut irrelevant. Also vielleicht noch in der Ukraine irgendwie ein bisschen relevant, aber ansonsten, schauen wir uns die letzten 2 Jahre an, Deutschland ist absolut irrelevant außenpolitisch. Und ich glaube, Merz möchte wieder ein bisschen mehr Relevanz haben und macht das aber halt so auf absurde Art und Weise. Auch für die Menschen im Iran ist es mittlerweile, ja, während der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung hat man noch viel auf Deutschland geguckt. Und die Enttäuschung, die die Menschen dann erlebt haben, jetzt auch bei der letzten Protestbewegung, hat niemand interessiert, was aus Deutschland kommt. Es ging vor allem Richtung Trump, haben die Menschen geguckt und auch gehofft. Und ja, nochmal zu dem Punkt, was wie Deutschland die Zivilgesellschaft unterstützen könnte. Ich würde gerne nochmal so eine Sache einwerfen, die, glaube ich, voll unterschätzt wird und über die wir viel zu wenig sprechen. Wir haben in Deutschland das Instrument der humanitären Aufnahmen. Jetzt wird es technisch nach § 22 Aufenthaltsgesetzbuch. Da kann man Menschen, die sich für Demokratie, für Menschenrechte eingesetzt haben und deswegen verfolgt werden und Schutz suchen, den kann man auf legalem Wege, in Anführungsstrichen, können die Schutz finden in Deutschland. Wow, legale Migrationswege. Und das ist etwas, was Dobrindt jetzt aber, der Innenminister, die Hürden so hoch gesetzt hat, dass sie für Iran faktisch unrealistisch sind. Das ist nicht zu erreichen, weil wir eben im Iran, ich habe es eingangs erwähnt, eben keine wirklich Oppositionsparteien haben oder institutionelle Menschenrechtsorganisationen, die da agieren dürfen, sondern es sind Menschen, die auf die Straße gehen, angeschossen werden und dadurch ins Visier der Geheimdienste geraten, ehemalige politische Gefangene, Angehörige von Getöteten, die unter Druck stehen, weil sie eben die Erinnerung an ihre Kinder aufrechterhalten, was hochpolitisch ist und hochgefährlich auch für das Regime. Aber dass wir es nicht einmal schaffen, diesen Menschen Schutz zu garantieren für Deutschland, humanitäre Aufnahmezusagen zu erteilen. Nach der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung war das eine niedrige dreistellige Zahl im Jahr. Insgesamt so mit Familie eingerechnet, vielleicht so rund 500 Leute, die damals nach Deutschland gekommen sind. Und das ist jetzt aber quasi faktisch auf Null. Ich glaube, keine einzige Aufnahmezusage wurde erteilt, seit Dobrindt Innenminister ist. Und dass wir diese Menschen so dermaßen im Stich lassen. Und nochmal, wer kommt da? Das sind Menschen, die in herausragender Art und Weise sich gegen dieses Regime eingesetzt haben und die hier, wenn wir uns anschauen, wer die letzten 2-3 Jahre gekommen ist, die sitzen bei den Vereinten Nationen und berichten, die sind ZeugInnen der Verbrechen dieses Regimes. Wenn es darum geht, diese Verbrechen des Regimes juristisch aufzuarbeiten, wir müssen eigentlich auch hier Strukturermittlungsverfahren und so weiter in die Wege leiten, um auch dieses Regime auch juristisch zu belangen. Das sind Zeuginnen, die können aussagen. Das sind Menschen, die sitzen im Bundestag und sprechen mit PolitikerInnen, die sprechen mit Medien, die machen aufmerksam darüber, was im Iran passiert. Sie helfen, ich habe vor etwa einem Jahr ist jemand gekommen, ehemaliger politischer Gefangene, der hat sich hier noch nicht mal zu Ende gekümmert, dass ihm Ausweis und so weiter ausgestellt wird. Schon kam er mit, Daniela, hier ist ein Gefangener, der braucht nämlich Folgendes und können wir für diesen Gefangenen nochmal hier ein bisschen mehr Öffentlichkeit. Also noch nicht mal angekommen und die Leute fangen an, nochmal so richtig Aktivismus nochmal oben drauf zu setzen zu dem, was sie im Iran sowieso schon geleistet haben. Und das ist ein absolutes Armutszeugnis für die Bundesregierung, dass wir diese humanitären Aufnahmen nicht ermöglichen können.
Eins würde ich gerne noch dazu sagen, weil ich finde, was ihr gerade führt, diese Diskussion, ist eine absolut deutsche Paralleldiskussion. Deutschland hat sich in den letzten Jahren international was internationales Recht angeht, was Menschenrechte angeht, was Werte angeht, vollkommen abgeschossen. Ja, also du kannst nicht irgendwie 2,5 Jahre die Menschen in Gaza ignorieren und dann in einem Doppelstandard dann die Menschen im Iran retten zu wollen. Da ist irgendwas sowas von heuchlerisch und sowas von schief. Und die andere Sache ist, glaube ich, wirklich, dass sie sich abgeschossen haben, was das internationale Recht angeht. Sie haben sich abgeschossen, alle Standards des internationalen Rechts, die im Gazastreifen gebrochen worden sind, die Kriegsverbrechen, die begangen worden sind, wo man kein Wort dazu gesagt hat oder kaum ein ernsthaftes Wort dazu gesagt hat. Auch letztendlich jetzt, dass man eigentlich nichts dazu sagt, dass dieser Krieg, der da im Iran begonnen worden ist, wir dürfen es nicht vergessen, das irakische System begonnen, dass dieser Krieg auch nach internationalem Recht absolut fragwürdig ist. Und dann hören wir uns an, was ein Herr Merz dazu sagt. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das, was in Deutschland diskutiert und gemacht und gesagt wird, inzwischen auf internationaler Ebene kaum mehr wirklich ernster genommen wird.
Okay, das wäre auf jeden Fall nochmal ein Punkt für eine völlig neue Sendung. Aber du hast natürlich recht, Karim, hier ist jetzt von einem Dilemma mit Blick auf das Völkerrecht die Rede und so. Also das sind die Worte des Kanzlers. Er hat jetzt zumindest nicht mehr Drecksarbeit gesagt, was er ja vor einem halben Jahr noch gesagt hat. Aber wir müssen jetzt wirklich zum Ende kommen. Ich würde gerne mit euch eigentlich noch viel, es gibt noch so viel zu sagen, aber wir haben die Zeit hier schon gerissen. Deshalb müssen wir jetzt einen Punkt machen. Das war der Bundestalk. Danke euch drei für den Austausch und allen draußen fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk@taz.de und gerne auch über finanzielle Unterstützung über Taz zahle ich. Ein Dank geht an Laura Wersek für die Redaktion dieses Podcasts und an Daniel Fromm für die Produktion und ansonsten bis nächste Woche. Tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.